So, und nebenher hast du, wenn du ganz ehrlich bist, nebenher hast du TikTok live gepumpt und dir von Arafat Abu Chaka die Weltpolitik erklären lassen. So, und dann.
Ja, ich muss mich doch auf Ehrlich Berlin vorbereiten.
So, genau.
Protecting civilians does not mean ordering more than 1 million people to evacuate to the south, where there is no shelter, no water, no medicine and no fuel, and then continuing to bomb the south itself. I'm deeply concerned about the clear violations of international and humanitarian law that we are witnessing right now in Gaza. Das sagte Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, in einem Statement am Dienstag vor der UN. Und damit herzlich willkommen zur Folge 32 von Ehrlich Berlin, dem Polit-Podcast mit erfrischend ehrlichem Journalismus. Von uns, zwei angehenden Journalisten aus natürlich der Bundeshauptstadt Berlin. 14-tägig geben wir euch unsere Sicht zu dem, was eben aktuell so in der Welt passiert.
Die Stimme des Zitats in dieser Woche war wie immer die von Nick Wilke.
Und die meines Gegenübers wie immer aktuell digital zugeschaltet, die von Max Benz-Koch. Ja, Max, ich würde sagen, wir haben mit dem Zitat schon den Stein so ein wenig ins Rollen gebracht. Wir haben eigentlich vor 2 Wochen gesagt, dass wir uns hier nicht so viel damit auseinandersetzen wollen mit diesem Konflikt. Es ist aber meiner Meinung nach unumgänglich. Der Appell meinerseits, bevor wir jetzt einsteigen, und das ist wirklich nur ein knapper Abriss der Geschichte, bitte informiert euch ausführlicher als diesen Podcast zu hören. Dieser Podcast kann ja meinetwegen der erste Schritt sein, aber geht bitte die Schritte danach noch. Arte hat wunderbare Dokumentationen, es gibt wunderbare Bücher dazu, es gibt wunderbare längere Podcasts dazu, die das Ganze ausführlicher besprechen. Wir sind da, würde ich sagen, nur der erste Schritt. Der Konflikt ist jetzt inzwischen, wenn dieser Podcast herauskommt, in etwa 3 Wochen alt. Er hat sich nicht beruhigt. Im Gegenteil, ich würde sagen, wir stehen noch vor der nächsten Eskalationsstufe gerade, und zwar der Bodenoffensive im Gazastreifen von Seiten der Israeli Defense Forces. Wir wollen deshalb jetzt einmal kurz einen kleinen Abriss der Geschichte geben. Es tut mir jetzt schon leid, ich werde nicht in die religiöse Geschichte des Judentums dahingehend einsteigen. Erstens, weil ich mir das intellektuell nicht zutraue und zweitens, weil ich mir das auch religiös nicht anmaße. Ich habe da einfach zu wenig Wissen. Ich werde in der neuesten und neueren Geschichtssituation mich jetzt erstmal aufhalten. Und die beginnt meines Erachtens nach 1948. 1948 wird dieses Gebiet des heutigen Israels von den Briten abgetreten und die UN entwirft einen Plan. Sie schlägt einen Plan vor, wie man Palästina und Israel auf diesem Gebiet beherbergen kann. Der Plan sieht damals so aus, man kann das auch googeln, dass das Westjordanland, das heutige Westjordanland, komplett Palästina gehört, der Gazastreifen zu Palästina gehört, Jerusalem zweigeteilt wird, beziehungsweise mehr geteilt wird als internationale Stadt, wo quasi alle Religionen zusammenkommen. Und da gibt es immer noch so ein paar kleine Flecken verteilt im Land, die auch zu Palästina gehören. Also es ist, wenn man sich das auch auf der Karte anguckt, eine Lösung, die eigentlich gar nicht funktionieren kann, weil die Grenzen so gezogen scheinen. Da gibt es teilweise Grenzübergänge, die nur wenige Kilometer breit sind. Das Ganze führt dann, ich glaube sogar in weniger als 3 Tagen, nachdem die UN das vorschlägt und umsetzen will, zum ersten Palästinakrieg, der dadurch ausgelöst wird, dass sich die arabischen Staaten oder dass die arabischen Staaten in diesem Vorhaben der UN weiteren Imperialismus durch den Westen sehen. Deshalb schlagen sie zurück. Der Krieg, der endet relativ abrupt oder relativ schnell und der endet mit einem Sieg Israels. Und Palästina schrumpft dadurch gewaltig, verliert viel von seinem Gebiet. Das Westjordanland wird komplett an Jordanien abgetreten. Ein paar Teile davon gehen ins israelische Staatsgebiet über und Ägypten besetzt den Gazastreifen. Es passiert dann länger nichts. Es passiert natürlich nicht nichts, das ist mir schon bewusst, aber jetzt für diesen Abriss passiert jetzt erstmal länger nichts. Und 1967 bricht dann der sogenannte Sechstagekrieg vom Zaun oder Yom Kippur-Krieg. Sechstagekrieg sagt euch vielleicht ein bisschen was. Der wird auf der einen Seite von Syrien, Jordanien und Ägypten und auf der anderen Seite von Israel betrieben. Der Krieg, der dauert, wie schon gesagt, 6 Tage. Und Israel gewinnt das Ganze wirklich eindeutig. Also wenn man sich die Karten danach anguckt, die Wüste Sinai, das ist der nordöstliche Teil Ägyptens, wird komplett von Israel eingenommen. Der Gazastreifen wird komplett eingenommen, das Westjordanland und Teile Syriens sogar. Das Ganze wird dann in einer Friedensverhandlung wieder zurückgenommen. Frieden im Sinne von passiven Frieden eher, denn danach schließt sich die Arabische Liga, das ist so ein Verbund aus arabischen Staaten, für ein paar Jahre zusammen. Ich glaube, es sind von 67 bis 73 ungefähr, schließen sie sich zusammen und beschließen die sogenannten drei No's, also die dreimal Nein. Das ist ein Nein zum Existenzrecht von Israel, das ist ein Nein zum Frieden mit Israel und das ist ein Nein zu Verhandlungen mit Israel. Das ist eine ganz grobe Ansage. Die USA schalten sich dann in den laufenden Jahren immer mal wieder ein. Es gibt die Camp David Accords, geführt von Jimmy Carter, kann man sich gerne angucken, sehr interessante Verhandlungen. Es gibt die Oslo Accords, geführt von George W. Bush, auch sehr spannend. Und ich würde sagen, der letzte Schritt in der Geschichte, der uns jetzt hierhin bringt, ist der sogenannte Sharon-Plan. Das ist der Abkopplungsplan von Israel. Der Namensgeber war damals Premierminister Sharon. Und der hat diesen Plan vorgeschlagen, dass quasi Palästina, und das ist jetzt wirklich super knapp und plump formuliert, und es tut mir leid, weil ich weiß, es hat viel mehr historische Tiefe, das Westjordanland bekommt, beziehungsweise Teile des Westjordanlands und den Gazastreifen. Und da sind wir heute. Am 7. Oktober hat sich diese Lage natürlich wieder einmal geändert, mit den wirklich absurd brutalen und verheerenden Terrorangriffen der Hamas, die ich an dieser Stelle auch nochmals, wir werden es mehrmals tun in diesem Podcast, nur verurteilen kann. Und wen so ein bisschen die Metaebene zu diesem Konflikt interessiert, der kann gerne mal auf der Seite der Süddeutschen Zeitung den Artikel, den Gastbeitrag von Yuval Noah Harari durchlesen. Der ist heute erschienen, heute heißt am Donnerstag, Donnerstag heißt 26. Oktober. Sehr spannend, gibt ein paar coole Insights, interessante Insights, vor allem, weil ja Yuval Noah Harari in Israel tatsächlich Professor ist und auch selber jüdischer Abstammung ist. Max, dieser Konflikt ist ja jetzt so ein bisschen nach Europa übergeschwappt, in dem Sinne, dass sich Europa positionieren muss. Jetzt bin ich ja gerade aktuell nicht mal in Deutschland. Wie ist denn die Stimmung gerade so in Deutschland an dich gefragt? Wie nimmst du das wahr?
Also, ich würde dahingehend gleich mal ein bisschen nachkorrigieren in deiner Formulierung. Ich glaube, dass es ein durch und durch auch europäischer Konflikt ist, weil gefühlt jedes Land eine eigene Überzeugung davon hat, was richtig ist, was da zu geschehen hat. Du hast schon so den historischen Verlauf kurz erläutert, gerade was so in den letzten Jahren passiert ist, also ab 1948, da gab es ja auch davor schon einiges, was dort passiert ist. Aber konkret geht es eben in dem Konflikt darum, dass eben Uneinigkeit darin besteht, wem welches Land gehört. Jedoch beide Parteien oder mehrere Streitparteien Anspruch darauf erheben, auch wirklich Land zu besitzen und eben einen eigenen Staat zu führen. Und genau hier liegt auch der Konflikt in Europa. Denn es gibt tatsächlich unter den europäischen Ländern große Uneinigkeit, wie die Ordnung da unten auszusehen hat. Die deutsche Auffassung oder die breite deutsche Auffassung ist die, dass Israel eben ein Staat ist, das ist unserer historischen Verantwortung geschuldet, der größtenteils jüdisch geprägt ist. Das ist ja auch der aktuelle Stand gewesen. Du hast erläutert, wie wir da hingekommen sind oder wie Israel zu diesem Stand hingekommen ist. Und Das ist jetzt eben nicht mehr der gegebene Stand seit dem 7. Oktober, wo die Hamas eben das nochmal von Grund auf in Frage gestellt hat und eben nochmal ganz klar und deutlich ihre Ansprüche auf einem islamgeprägten Staat erhoben hat. Und das ist auch in Deutschland durchaus Thema. Wir haben natürlich durch große Einwanderung und durch Migration aus muslimisch geprägten Ländern natürlich mittlerweile im Jahr 2023 auch eine nicht zu unterschätzende Menge an muslimischen Menschen bei uns in Deutschland. Und die haben natürlich im Querschnitt, so möchte ich sagen, eine andere Auffassung, als das einige Deutsche haben. Und dadurch entstehen jetzt Proteste, die pro-palästinensischen Protestgebungen, die werden größtenteils verboten. Das ist von der Politik auch tatsächlich so hierzulande angeordnet worden und ist so gewünscht. Und es ist definitiv ein Konflikt, der vollumfänglich in Deutschland angekommen ist, der durch und durch politisch ist und der auch die Lager spaltet, weil jedes Wort eben ein falsches sein kann und vor allem eines sein kann, das Wasser auf die Mühlen ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich nehme das hier aus der Ferne, sage ich mal, so von der Insel, von Irland aus, ähnlich war in Deutschland, dass da sehr viel auch mit dem Millimetermaß tatsächlich gemessen wird bei Aussagen. Also man tritt da ganz schnell in irgendwelche kleinen Fettnäpfchen oder auch Riesenfettnäpfchen. Man hat das jetzt gesehen, als Christoph Heusken, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, im Heute-Journal war und sich halt auch Israel kritisch geäußert hat, war er 5 Minuten später in meiner Timeline, die würde ich jetzt sagen, eigentlich eher liberal links geprägt ist, auf einmal Israel-Hassner, Antisemit und teilweise sogar, das war mein Peak, Holocaust-Leugner von einem
Und da muss ich gleich mal eingrätschen. Tut mir leid, da muss ich direkt mal eingrätschen. Genau das ist das Problem, was wir hier haben. Und genau das ist das Problem auch der Debattenkultur, die sich dahingehend entwickelt hat. Und der Fall, was jetzt dort passiert, ist einfach nur ein weiteres Beispiel dafür, was wir auch in vorherigen Debatten erlebt haben. Es wird ganz schnell eben irgendeine Betitelung und irgendeine Bezeichnung verteilt. Und diese Bezeichnung, du bist ein Antisemitist, ist eine wirklich schwere und ich würde fast sagen, ist somit die schwerste, die du in Deutschland bekommen kannst. Ja. Weil wir eben eine enorme historische Verantwortung haben und das ja auch gut so ist, dass die wahrgenommen wird und dass das mit dem höchsten und strengsten Maßstab gemacht wird. Nichtsdestotrotz, mit Verurteilungen und mit Schnellverurteilungen ist niemandem geholfen und das schafft nur mehr Extremität und stärkt vor allem die Ränder, also extreme Kundgebungen, wenn man eben jetzt, wenn man jetzt gemäßigtere Kundgebungen grundsätzlich verbietet, hilft das auch keinem weiter, weil ja, damit ist jetzt auch der Meinungsfreiheit nicht geholfen.
Auf jeden Fall, und ich finde, woran man das super ablesen kann, wie gerade die Stimmung ist, ist daran, der im Zitat eingangs erwähnte Antonio Guterres hat ja diese Rede vor der UN gehalten. Der israelische Gesandte in der UN hat dann daraufhin seinen Rücktritt gefordert. Ich glaube, weniger wegen des Zitats, was ich im Eingang gesagt habe, sondern eher, dass er gesagt hat, dass einmal die Palästinenser unter Unterdrückung leiden und dass Terror nicht in einem Vakuum passiert. Das sind, glaube ich, so die beiden Zitate, die da für sehr viel Täter-Opfer-Umkehr-Rhetorik gesorgt haben. Und was ich tatsächlich super spannend finde, ist, Guterres als UN-Generalsekretär in solchen Fragen wahrscheinlich einer der das Zünglein an der Waage wahrscheinlich auch hat, hat schon länger ein sogenanntes, und da ist es dann auch wichtig, dass wir uns tatsächlich im Deutschen und im Englischen bewegen, ein Immediate Humanitarian Ceasefire gefordert, also eine sofortige humanitäre Waffenruhe. So, das hat die deutsche Diplomatie, so wie ich es gerade übersetzt habe, auch übersetzt. Dann wurde das aber abgeändert, weil das war ja zu radikal. Der EU-Ratspräsident Charles Michel, der hat das dann zur humanitären Pause abgeschwächt. Baerbock hat jetzt in New York das Ganze als humanitäres Fenster vorgeschlagen. Es tut mir leid, Max, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde, das ist wirklich Polittheater und das sind da, sag ich mal, da wird sich um so viel klein-klein gestritten, während quasi in den Momenten, wo darüber gesprochen wird, ob es jetzt Pause, Fenster oder Ruhe heißt, sterben immer noch weiterhin Menschen und ich finde das ehrlich gesagt eine Frechheit und das ist jetzt auf gar keinen Fall der Moment, wo man sich über so Klein-Kleinlichkeiten streiten sollte.
Ja, ich verstehe generell nicht, muss ich ganz ehrlich hier nochmal an der Stelle kommentierend anmerken, was gegenwärtig der konkrete Plan von Annalena Baerbock als Außenministerin in Deutschland ist. Also ich verstehe das nicht so richtig. Mein Gefühl ist, wenn ich das sehe, was sie macht und höre, was sie sagt, dass sie alles ganz doll richtig machen will, auf alles auch ganz doll Acht geben will und unbedingt ihre Versprechen umsetzen will und damit aber in der gegebenen Weltlage, die wir haben, mit unterschiedlichsten Konflikten und Interessenslagen eigentlich nur scheitern kann. Und scheitern meine ich nicht im Sinne, dass sie komplett scheitert, aber scheitern eben an so Kleinigkeiten, wie dass man sich an einer Formulierung aufhängt, wenn das eigentlich gar nicht notwendig wäre.
Ja, und parallel sieht halt, das sei noch nachgereicht, die UN sieht aktuell im Gazastreifen eine beispiellose humanitäre Katastrophe. Und ich finde, dass darüber sollten wir auch reden, dass wir jetzt vielleicht dahingehend keine Zeit verschwenden. Ich kann ja noch mal so ein bisschen Input aus Irland liefern, weil hier ist die Stimmung tatsächlich echt anders. Also Irland ist.
Das finde ich. Ja? Das finde ich total interessant. Ich habe da ganz, 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 ganz viele Fragen an dich. Ich habe heute ein Video gesehen in den sozialen Netzwerken, was viral ging. Da hat in London ein U-Bahn-Fahrer eine Durchsage gemacht, in welcher er übersetzt gefordert hat, die Fahrgäste sollen doch Unterstützung für Palästina rufen.
Ja.
Und das haben die auch gemacht. Also das war jetzt in dem Moment für die Menschen, die ich auf diesem Video gesehen habe, die Fahrgäste, kein unnormale Durchsage. Also das wäre wahrscheinlich so, um den Sprung eben zu machen und den Cliffhanger zu zeigen, als wenn in der Berliner U-Bahn die Unterstützung für Israel durchgerufen wird und die so eingefordert wird. Ich glaube, da hätte man eine ähnliche Reaktion gehabt. Und jetzt mag man ja meinen, na London und Berlin, da sollte doch nicht so ein grundsätzlicher Unterschied bestehen, gerade in der Bewertung von so einem Konflikt. Aber anscheinend tut es das doch. Und Irland ist ja, beziehungsweise du bist ja in Dublin, das ist ja gar nicht so weit weg von London. Deshalb würde mich und wahrscheinlich auch alle Zuhörenden hier interessieren, wie ist denn die Stimmung dort? Und um das nochmal in einem größeren Rahmen zu geben, in London sieht es ähnlich aus wie in Madrid. Dort ist nämlich auch eher die Tendenz, pro Palästina, möchte ich jetzt einfach mal so sagen.
Ja, also ich glaube in Irland, ich hatte es auch auf meinem Twitter oder X-Account, wie auch immer, geteilt, gibt es Demonstrationen tatsächlich für Palästina in einem sehr friedlichen Ausmaß, in einem auch sehr großen Ausmaß. Und spannend ist erstmal, was da gerufen wird, ohne dass die Polizei eingreift. Also ich finde zum Beispiel noch, dass Free Palestine meines Erachtens nach, und da gehe ich jetzt konträr mit vielen Journalisten, glaube ich, ein völlig unverfänglicher Ausruf des Fürsprechs ist, quasi nicht mal für Hamas, sondern einfach wirklich für die Menschen in Palästina. Aber dann werden halt auch so Sachen gerufen wie Israel is a terrorist state or stop the genocide. Also es sind schon radikale Rufe dort. Ich finde es spannend, dass das hier so geduldet wird. Ich finde es ehrlich gesagt sehr richtig, dass das so geduldet wird. Ich weiß nicht, warum das zum Beispiel in Frankreich verboten wird. Und was ich aber auch spannend finde, dass es auf politischer Ebene in Irland auch eine ganz andere Stimmung gibt als in Deutschland. Also es gab eine Unterhaussitzung vor etwa einer Woche. Das war, als gerade diese Krankenhausbombardierung durch die Medien ging, wo noch unklar war, wer war das jetzt. Es sah so aus, als wäre es Israel. dann ist es wieder zurückgeschwungen in Richtung palästinensische Rakete, jetzt schwingt es wieder zurück in Richtung Israel. Ich traue mich da gar nicht dazu zu kommentieren, aber auf jeden Fall gab es dann die Frage im Unterhaus an Leo Varadkar, das ist der sogenannte Taoiseach oder Taoiseach, das kann man so übersetzen mit Premierminister, ob er das denn verurteilen würde. Und da hat er gesagt, ja, natürlich verurteile ich das. Es muss jetzt nur noch festgestellt werden, ob es sich ja auch wirklich um ein Kriegsverbrechen handelt. Und dann würde ich natürlich auch dieses Kriegsverbrechen verurteilen. Also das fand ich super spannend und auch ein spannendes Bild. Es gibt in Irland eine relativ große und historische Oppositionspartei, Sinn Féin. Und Sinn Féin ist tatsächlich, viele Mitglieder von Sinn Féin kommen in palästinensischen Outfits, also in die traditionelle Kopfbedeckung von Palästina und auch in palästinensischen Farben ins Parlament. Und in Israel-Farben kommt aber jetzt zum Beispiel von den rechtskonservativen Parteien niemand ins Parlament. Und man sieht auf der ganzen Insel, und damit inkludiere ich jetzt auch Nordirland, auch wenn es technically nicht zu Irland, zur Republik gehört, aber es gibt natürlich auch Republikaner in Nordirland, die sich für ein geeinigtes Irland einsetzen. Und für die ist tatsächlich ein Symbol der Solidarität auch mit Irland das Schwenken einer Palästina-Flagge. Also das finde ich sehr spannend. Deshalb, glaube ich, sieht auch Israel, und das kommunizieren sie auch offen, Israel sieht Irland als das Land in der EU und in Europa, was am meisten anti-Israel und am meisten pro-Palästina ist. Also das finde ich super interessant und es gibt hier tatsächlich relativ wenig Israel-Fahren, würde ich sagen, auf der Straße, so jetzt so rein anekdotische Evidenz, ich habe nicht gezählt, aber vom Gefühl her würde ich sagen, viel mehr palästinensische Flaggen als israelische Flaggen.
Ja, und das ist ein grundlegender Unterschied zu dem, was wir hier in Berlin sehen und was auch deutscher Konsens ist, auch in der politischen Landschaft, und das finde ich wirklich erstaunlich. Und mir fällt auch gar kein Beispiel ein aus der politischen Vergangenheit, an die wir beide uns gut erinnern können, wo das mal der Fall war, dass so grundlegende Unterschiede in so einem großen Konflikt bestanden. Und ich finde das hochspannend, wie das weitergehen soll. Der Konflikt ist definitiv nicht einfach und nicht schnell zu lösen. Es ist einfach auch nochmal an der Stelle wichtig zu sagen, man muss Hinweise geben, man muss aufpassen mit dem, was wer sagt. Das ist auch für uns gerade hier absolut sicherlich das schwerste Thema, was wir bei Ehrlich Berlin behandeln. Deswegen auch diese vielen Hinweise von uns. Ich möchte nur noch mal einwerfen, Hamas und Palästina, das ist nicht dasselbe. Da ist ein großer Unterschied. Die Hamas ist eine Terrororganisation, das können wir hier ganz klar so betiteln und benennen. Die Palästinenser sind das natürlich nicht. Also das ist ein grundlegender Unterschied. Da gibt es nicht die Gruppe A gegen die Gruppe B. Also Menschen, die sich einen jüdisch geprägten Staat Israel wünschen, gegen Menschen, die sich Palästina wünschen. So einfach ist es leider nicht. So wird es aber von vielen kommentiert und dargestellt.
Ja, und das ist auch wichtig zu betonen. Hamas schadet natürlich Palästina auch. Also es ist nicht so, Hamas ist ja als Terrororganisation, die haben ja jetzt, sag ich mal, nicht die nationalistischen Interessen Israels, Palästinas unbedingt im Sinn, sondern es ist halt einfach eine Terrororganisation, die Terror betreibt. Punkt aus Ende. Die schaden allen Beteiligten. Und ein letzter Satz zu Europa und auch gleichzeitig eine Überleitung ins nächste Mini-Thema. Henry Kissinger, der ehemalige Außenminister der USA, hat mal gesagt, wenn ich Europa anrufe, wer geht dann ans Telefon? Das war zu der Zeit so ein kleiner Seitenhieb dagegen, dass Europa zu pluralistisch aufgestellt ist und man doch sich nicht darauf verlassen kann, welche Meinung man hört. Ich würde sagen, es war lange so, dass wir als Europa relativ geschlossen standen, so dass es eigentlich egal war, wen man anrief. Man hat, würde ich sagen, so im Mittel, im Durchschnitt eine relativ europäische Antwort bekommen. Dieser Konflikt ist anders. Dieser Konflikt zeigt, dass wir uns in Europa nicht so einig sind. Länder wie Spanien, Portugal, Irland und Belgien, um nur ein paar zu nennen, haben eine ganz andere Meinung als der Rest Europas. Und ich finde, wir müssen aufpassen, dass uns dieser Konflikt nicht noch weiter auseinandertreibt. Weil das ist wirklich ein Problem, was auf lange Sicht gesehen größer werden könnte, und das Risiko müssen wir nicht eingehen. Um das so ein bisschen jetzt zuzumachen, ich finde, es muss noch erwähnt werden, dass ich weiß nicht, wie du das siehst, Max, aber Joe Biden gerade eine sensationelle Figur macht, als US-Präsident, als das, was ein US-Präsident in solchen Konflikten oft ist, und zwar eine vermittelnde Figur, jemand, der staatsmännische Reden hält, jemand, dessen Wort Gewicht hat, dessen Wort Anklang findet in der Welt. Und dann dazu noch, das sei hier nicht unerwähnt, jemand, der es geschafft hat, die Republikaner im eigenen Land zu, ja, so ein bisschen zu verarschen, auf gut Deutsch gesagt, indem er nämlich die finanziellen Hilfen für Israel in ein Paket mit den finanziellen Hilfen für die Ukraine gepackt hat, sodass die Republikaner dafür stimmen mussten quasi. Und jetzt werden beide Länder weiterhin finanziell unterstützt. Finde ich ganz groß.
Ja, super, super smart von Joe Biden. Generell muss man sagen, Joe Biden, er ist vielfach umstritten, vor allem wegen seines Alters und vor allem deshalb, weil er keine zweite politische Figur neben sich aufgebaut hat. Es geht da vor allem um Kamala Harris, seine Vizepräsidentin, die ist ja so ein bisschen mundtot gemacht worden. Die hat so gerade auf der weltpolitischen Ebene gar keine richtige Rolle, ist nur so innenpolitisch in den Staaten aktiv. Demzufolge wird er jetzt nochmal kandidieren für eine zweite Amtszeit. Was aber sein Krisenmanagement angeht, in Bezug auf den Israel-Palästina-Konflikt und auf den Ukraine-Krieg, da hat in beiden Fällen Joe Biden eine sehr gute Figur abgegeben. Und auch wir in Deutschland haben durchaus eine gute Partnerschaft mit Joe Biden, seit Joe Biden wieder Präsident ist, mit den USA. Ich würde sagen, wir können die Überleitung dazu machen, was eigentlich der große Aufhänger der Thematik in Ehrlich Berlin zum Israel-Palästina-Konflikt sein sollte. Nämlich der schwierige Umgang und das komische Wetter in der Debattenkultur darum. Ich möchte einfach mal einsteigen mit: alles und jeder hat wirklich eine Meinung dazu und tut dieser kund, ohne historische Verweise und ohne Kennzeichnung von kritischen Formulierungen und vor allem auch ohne Hinweise, man solle sich doch bitte hier, da und dort konkreter informieren. Wir haben das gemacht. Also der Konflikt in Israel zeigt, er ist einer um Glaubwürdigkeit und um viele Meinungen. Bernd Ulrich von der Zeit hat vor fünf Stunden, wenn wir diese Folge aufnehmen, wir nehmen die am Abend des 26. Oktobers auf, getwittert: aus welcher Autorität heraus äußert sich Fridays for Futures überhaupt zu Israel und Hamas? Ich würde gerne diese Frage, Nick, an dich weitergeben. Warum hat Greta Thunberg das gemacht?
Also um den Kontext zu geben für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt nicht mitbekommen haben: Greta Thunberg hat nach Tagen der Stille, ich glaube es war letzte Woche Freitag, ich bin mir nicht sicher, kann auch letzte Woche Donnerstag gewesen sein, ein Bild gepostet, wo sie mit ein paar Freunden, glaube ich, drauf zu sehen war, wo sie Schilder mit dem Schriftzug Free Palestine hochgehalten hat. Soweit so kontrovers, den Vogel abgeschossen, haben dann aber einige Journalisten, die auf diesem Bild einen Oktopus entdeckt haben, und zwar diese kleinen Plüsch-Oktopusse, die man im Internet kaufen kann. Das war mal dieser TikTok-Trend, womit man seine Gefühle ausdrücken kann. Die eine Seite ist freundlich, die andere Seite ist böse. Sie hatte den so dahingestellt, dass er böse war. Was machen Journalisten daraus? Unter anderem auch der schon in der letzten Folge erwähnte Philipp Piatow, stellvertretender Politikchef der Bild. Ja, der Oktopus steht ja für eine antisemitische Verschwörungsideologie. Greta Thunberg ist antisemitisch, und ich würde sagen, das war so ein bisschen der Kick-off-Point für diese ganzen Sachen. Fridays for Future hat sich dann geäußert, Luisa Neubauer hat sich dann geäußert, und jetzt, gestern, würde ich sagen, ist das fast ein bisschen übergelaufen. Da hat sich nämlich der internationale Fridays for Future Account geäußert. Und der hat gleich mal zu einem ganz großen Schlag ausgeholt, hat nämlich den westlichen Medien, Zitat, Brainwashing vorgeworfen, hat Israel einen Apartheid-Staat genannt, der Genozid gerade begeht. Ich weiß auch nicht, warum sich diese Organisationen dazu äußern. Ich verstehe, warum Greta Thunberg und warum Luisa Neubauer sich dazu äußern als politische Person des öffentlichen Lebens. Ich habe manchmal das Gefühl, in Deutschland werden hier gerade so einige Promis vom Springer Verlag da reingemobbt, sich dazu zu äußern. Die Welt hatte eine Titelgeschichte, diese Promis sagen immer was gegen rechts, aber nichts gegen Hamas. Mit unter anderem Lars Eidinger und Sophie Passmann, glaube ich, als die Leute, die geblamed wurden. Ich verstehe aber nicht, warum Organisationen, die sich für den Klimaschutz einsetzen, sich dazu äußern. Es schadet nur der Organisation, wen man hier sieht, weil, und das haben wir jetzt, würde ich sagen, herausgearbeitet, was man sagt, sagt man falsch. Man schießt sich damit wirklich nur ins eigene Bein. Und ich würde sagen, das war bei Fridays for Future ja in den letzten Wochen und Monaten sowieso schon ein bisschen am Humpeln.
Ja, die erneute Kampagne vom Springer Verlag, die ist auch einfach nur konfliktfördernd und stärkt eben diejenigen, die diesen Krieg möglichst lange und hart führen wollen. Und hier kämpft nicht gut gegen böse und einfach gegen schlecht, wie auch immer, oder schwer, sondern die Sache ist weitaus komplizierter. Danke, dass du die Frage beantwortet hast. Ich würde noch mal eine zweite Stimme reinholen oder ein zweites Zitat reinholen, nämlich das von Ron Steinke, dem SZ-Rechtsexperten. Der hat nämlich via Instagram-Post Folgendes verlauten lassen. Zitat: Ich tue mich nicht schwer zu sagen, dass ich in diesem Konflikt zu 100% auf einer Seite stehe. Und zwar auf der Seite des humanitären Völkerrechts, das Zivilisten beschützt. Aus dieser Sicht ist das Agieren der Hamas von A bis Z verbrecherisch. Und zwar an jedem einzelnen Tag, an dem sie sich ohne Uniform in Wohngebieten verstecken und gezielt darauf anlegen, dass Zivilisten in die Schusslinie geraten. Für die Antworten des israelischen Militärs gilt das nicht in der Absolutheit, aber Gründe zur Kritik gibt es auch da, also bei dem israelischen Militär. Das ist das, was wir hier thematisiert haben, und ich finde, das fasst es nochmal ganz gut zusammen.
Ich würde sagen, dem können wir uns nur anschließen. Damit können wir das Thema auch zumachen. Wir hoffen, glaube ich, beide, dass dieser Konflikt sich nicht zu einem Flächenbrand entwickelt. Man muss wissen, der Iran liegt da direkt daneben. Es gibt potenzielle Atommächte in der Region, wer weiß das schon. Das wirkt alles sehr gefährlich, und es sollte im Interesse der EU liegen, es sollte im Interesse der ganzen Welt liegen, dass das jetzt einfach nicht weiter eskaliert, dass diese Spirale der Gewalt sich nicht weiter dreht. Im Zuge dieses 7. Oktobers haben viele Menschen von einem zweiten 9-11 gesprochen, von einem 9-11 für Israel. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Menschen vielleicht mehr Recht haben, als ihnen lieb ist. Ich hoffe aber genauso und fast noch mehr, dass wir aus den Lehren von 9-11 gelernt haben, dass wir daraus gelernt haben, dass man Terror nicht bekämpft, indem man in Länder einmarschiert und hunderttausende Zivilisten tötet, sondern dass man Terror nachhaltiger bekämpfen muss, an der Wurzel packen muss, und dass ein, sag ich mal, angsterfülltes und hasserfülltes Land mit einer Politik an der Spitze, die von Nationalismus geprägt ist und dazu noch modernste Waffensysteme zur Verfügung hat, dass dieses Land auch gebändigt werden muss, auch wenn es ein Recht auf Selbstverteidigung hat. Das hat aber kein Recht auf Rache. Das sollte uns allen bewusst sein. Und ich hoffe wirklich nicht, dass sich die Ereignisse der frühen Nullerjahre im Nahen Osten wiederholen. Es war ein Weg der Entwicklung, der in den letzten Jahren passiert ist. Der wurde jetzt unterbrochen. Ich hoffe bloß nicht, dass wir ihn komplett nochmal gehen müssen.
Ich würde sagen, damit können wir jetzt definitiv zum nächsten Thema springen, nämlich einem grundsätzlich anderem, ein innenpolitisches Thema. Sarah Wagenknecht gründet eine eigene Partei, und das schon 2024. Und ab sofort, also ab jetzt, gibt es sogar schon einen Verein. Dieser nennt sich Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja, und dieses Bündnis Sarah Wagenknecht soll eines sein für Vernunft und Gerechtigkeit. Also, es ist passiert, Sarah Wagenknecht hat sich endgültig von ihrer Partei Die Linken abgespalten. Spätestens nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wurden die Gräben zwischen Sarah Wagenknecht und ihrer Partei für jeden Wählerin, für jede Wählerin und für jeden Wähler sichtlich. So galt es anfangs noch als legitimes Ziel innerhalb der Linken, um Sarah Wagenknecht zu kämpfen, also sie als politische Vertreterin zu behalten, weil Sarah Wagenknecht natürlich schon auch ein Magnet für viele Wählende ist. Die Stimmung in der Linken ist dann jedoch, wie ich schon eingangs gesagt habe, spätestens mit an Beginn des Krieges in der Ukraine umgekippt. Also dahingehend, können wir Sarah Wagenknecht überhaupt noch halten? Viele haben sogar offen den Rauswurf von Sarah Wagenknecht gefordert, andere dagegen vehement das Festhalten an Sarah Wagenknecht und eher einen Kurswechsel der Linken. Zum Beispiel Gregor Gysi, das ist wohl der bekannteste männliche Politiker innerhalb der Linken, der hat gesagt, ja, da werde Sarah Wagenknecht definitiv nie rausschmeißen. Er würde eher um sie kämpfen wollen und sie wieder mit in die Partei einbeziehen wollen. Kleiner Spoiler, es ist ihm ja nicht gelungen. Sarah Wagenknecht hat in der Zwischenzeit, also als innerparteilich so die Stimmung gegen sie war, eine ordentliche Welle geritten, nämlich eine Welle der Beliebtheit und Euphorie. Ihre Umfragewerte waren so gut wie noch nie. Es wurde ihr sogar zugetraut, mit einer eigenen Partei, also eine Partei, die ihre Interessen vertritt, aus dem Stegreis zweistellige Prozentwerte zu erreichen. Also durchaus eine kräftige politische Partei zu werden. Also nie hatte sie selber solche Umfragewerte und die Linken auf Bundesebene ja schon gar nicht. Trotz dieser prorussischen Aussagen hat die Linke, ja, man muss schon fast sagen, bis zum Schluss an ihr festgehalten. Das ging dann sogar so weit, dass Björn Höcke sie eingeladen hat, doch zur AfD zu wechseln, bevor sie eine eigene Partei gründet. Das hat er natürlich aus politischem Kalkül gemacht, weil Sarah Wagenknecht natürlich auch einige Wählerstimmen der AfD wegschnappen könnte. Ja, Nick, wie siehst du das, dieses Bündnis Sarah Wagenknecht? Und wie siehst du generell die Entwicklung in den letzten Monaten von der Linken?
Also die Linke, das haben wir ja hier auch teilweise schon angesprochen in diesem Podcast über die letzten Monate, war eine Partei, die sich im Verfall befand oder im freien Fall, besser gesagt. Im Englischen gibt es die schöne Redewendung Dead Man Walking. Also quasi ja schon fast ein Totgesagter. Das hat sich jetzt so ein bisschen bewahrheitet. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt nicht schnell ein Facelift quasi der Linken auf den Markt kommt, dass es dann mit der Partei erstmal vorbei ist. Vielleicht wird sie irgendwann wiederbelebt, wer weiß das schon. Sarah Wagenknechts Partei, ich finde es auf politischer Ebene super spannend. Wir haben da eine Partei, die ist so noch nie gab in Deutschland. Die SPD war das immer so ein bisschen, aber nicht doll. Sarah Wagenknechts Partei, so kann man es bisher rauslesen, ist eine, die gesellschaftspolitisch konservativ ist, sich also gegen Migration oder gegen unkontrollierte Migration stellt zum Beispiel. Eine, die aber wirtschaftspolitisch sehr linksliberal ist oder eher links ist, also mit Umverteilungsbegriffen um sich schmeißt. Finde ich super spannend. An sich auf dem Papier eine Partei, die, glaube ich, viele Wähler ansprechen könnte. Man muss aber trotzdem, finde ich, das mit Vorsicht genießen, diese 12%. Die SZ hat eine schöne Seite 3 zu Sarah Wagenknecht gemacht mit dem Titel Der Eklat bin ich. Und da führen sie das nämlich auch an. Nämlich 2009, da konnten sich fast 20% der Wahlberechtigten vorstellen, eine Horst-Schlemmer-Partei zu wählen. Die ist dann nie so richtig zustande gekommen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht wird zustande kommen. liegt bisher bundesweit, Max, korrigier mich, ich glaube bei 12% in den Umfragewerten. Ob das jetzt realistisch ist, weiß ich nicht.
Ja, das sind in etwa so die Größenordnungen. Es wurde da tatsächlich auch schon mal mit 20% um sich geschmissen. Und mit 20%, da kann man ja in der Bundesrepublik Deutschland ja schon bald auch Kanzler werden oder im Fall von Sarah Wagenknecht Kanzlerin. Ich glaube, ja, das wird definitiv nicht passieren. Ich finde aber die Geschichte der Linken wirklich eine ganz, ganz wilde, eine, die geprägt ist von vielen Höhen und Tiefen und vor allem auch vielen Tiefen. Es ist eine Partei, die wohl wie, ja, da gibt es vielleicht noch das ein oder andere Beispiel, aber jedenfalls steht sie gerade beispielhaft für den innerparteilichen Zerriss. Ein, den ich hier auch nochmal nennen möchte, ist Dietmar Bartsch. Das ist neben Gregor Gysi der beliebteste und bekannteste männliche Politiker innerhalb der Linken. Und der hat eben noch während Sarah Wagenknecht vollumfängliches linken Mitglied war, so möchte ich es mal formulieren, also wo noch nicht publik war, dass sie eine eigene Partei gründen will und wird, kommentiert und gesagt, ja, unsere Probleme, die wir bei den Linken haben, die liegen weitaus tiefgründiger und das große Problem ist, dass wir alle mal wieder an einem Strang ziehen müssten und für ein Ziel oder für eine konkrete Richtung arbeiten und kämpfen sollten. Also da darf es einfach keine Unterschiede innerhalb einer Partei geben, wer der Aggressor im Fall des Ukraine-Kriegs ist.
Ja.
Und genau das ist aber bei den Linken gefühlt bis heute noch nicht richtig geklärt, wie da die Position ist.
Ja, es ist super spannend, dieser Zerfall der Linken, dieses Vorbei, nicht regieren, sondern dieses Vorbei politisieren an der Wählerschaft ist definitiv ein Problem. Und deshalb finde ich ja auch so spannend die Reaktion von Sarah Wagenknecht mit diesem Bündnis Sarah Wagenknecht. Übrigens, ich will nochmal unterstreichen, diese Frau, das ist zwar nur ein vorläufiger Name, aber benennt die Partei nach sich. Also das finde ich auch schon ein ganz schön starkes Stück. aber es ist eine Partei, die ist ja quasi schon marktwirtschaftlich darauf geschustert, die Probleme der Wählerschaft anzugehen. Das soll jetzt erstmal, das ist erstmal eine völlig neutrale Aussage. Das hat positive und negative Facetten. Aber ich finde es trotzdem spannend, weil das ist wirklich so, wie wenn ein privatwirtschaftliches Unternehmen jetzt sich vornehmen würde, so viele Wählerstimmen wie möglich abzugreifen. Also man spricht irgendwie viele an mit diesem Antimigrationskurs, man spricht viele an mit der Schere zwischen Arm und Reich, die zu schließen durch Umverteilung. Es ist spannend und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar, wenn sich diese Partei irgendwann nochmal so ein bisschen diversifiziert und vielleicht so ein bisschen wegbewegt von dieser schillernden Figur Sarah Wagenknecht, dass es dann vielleicht tatsächlich eine Partei sein könnte, die sich im Parteienspektrum etabliert und das sei positiv noch angemerkt, die der AfD aktuell in den Umfragen satte 5 Prozentpunkte erstmal abgezogen hat. Wenn das so bleibt,
ja. Ja, das ist definitiv der positive Aspekt an dieser Gründung oder an dem Vorhaben der Gründung des Bündnis Sarah Wagenknechts als Partei, dass die AfD an Stimmen verlieren könnte. Um das nochmal ganz einfach runterzubrechen. Wofür soll dieses Bündnis Sarah Wagenknecht stehen? Also, es ist erstmal eine Anti-EU-Partei. Sarah Wagenknecht ist keine Freundin der EU und demzufolge ist eben ihr Bündnis auch kein Bündnis, was der EU wohlgesonnen wäre oder ist. Sie ist auch für weniger Migration. Sie hält besonders die sogenannte illegale Migration für fatal und hat das auch schon mal als möglichen Untergang des Deutschlands betitelt, was wir eben heute noch erleben würden. Das sind alles so Formulierungen, Nick, und so politische Richtungen, in die man da schaut und gehen möchte, die erinnern einen tatsächlich an die AfD, gerade wenn man dann eben noch dieses starke Festhalten am Nationalismus hört. Also Sarah Wagenknecht möchte erstmal Deutschland von innen heraus stärken, was auch immer das heißen soll, und lehnt eben jegliche Form von Internationalismus und Globalismus ab. Also dieses starke, das Expandieren von deutschen Unternehmen, das findet sie alles auch nicht so dolle. ja, das ist
ja, also,
eben wirklich linksnational, also diese, und linkskonservativ.
Genau. Genau, und ich finde es, also diese Formulierung, Deutschland von innen zu stärken, ist natürlich eine politische Gar-nichts-Formulierung. Aber ich finde es trotzdem spannend, das große Risiko, was ich gerade sehe als letzten Gedanken zu diesem Thema jetzt heute von meiner Seite. Sarah Wagenknecht zersplittert mit ihrem Bündnis weiter die Parteienlandschaft. Marktradikale würden jetzt vielleicht sagen, das ist gut. Ich würde sagen, das ist schlecht, denn wir sehen jetzt schon zum Beispiel Umfragen in Sachsen-Anhalt, die, glaube ich, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, im Frühjahr 2025 wählen. Sicher bin ich mir nicht, ich glaube schon. Sehen wir, dass dieses Land mit aktuellen Umfrageergebnissen de facto quasi nicht regierbar wäre ohne die Beteiligung der AfD an der Regierung. Und so eine Zersplitterung wie die in Sachsen-Anhalt, die, da bin ich auch besorgt, dass das vielleicht in anderen Bundesländern, ich hoffe nicht bundesweit, aber zumindest in anderen Bundesländern, auch mit dem Zutun von BSW, um jetzt mal die Abkürzung zu nennen, sich weiter verschärfen könnte. Und da habe ich ein bisschen Sorge. Ich bin aber auch immer noch der Meinung, wir warten jetzt erstmal ab, ob sich das ganze Ding hält, weil wenn man sich mal auch anguckt, wer da so mit ihr gerade noch auch in der Bundespressekonferenz saß, unter anderem Klaus Ernst. Klaus Ernst ist das letzte Mal politisch in Erscheinung getreten, als er vors Gericht gezogen ist, um die Rentenansprüche von Klaus Ernst, also ihm selber, bei vollen Pensionsbezügen einzuklagen. Also eine sehr spannende parteipolitische, beziehungsweise aktuell ist ja noch ein Verein, aber mal in die Zukunft gesprochen, parteipolitische Konstellation. Die, würde ich jetzt mal sagen, natürlich steht und fällt mit Sarah Wagenknecht und die aber auch noch nicht über diesen kritischen Punkt hinaus ist, wo ich der Partei langfristige Größe zutrauen würde, Stand jetzt.
Da wir ja ein Podcast sind mit zwei angehenden Journalisten beziehungsweise zwei Journalismusstudenten, muss man auch noch mal sagen, also an medialer Aufmerksamkeit hat es Sarah Wagenknecht und ihrem neu geformten Bündnis nicht gefehlt. Im Nein. Vorhinein nicht, in Vorbereitung jetzt nicht und wahrscheinlich auch ab 2024, wenn das Bündnis als Partei auftritt, auch immer noch nicht. Sie hat eine große kontroverse Story, Titelstory sogar im Spiegel bekommen. Dort wurden auch fortlaufend Interviews mit ihr geführt. Der Stern selbstverständlich auch, die Zeit hat auch über sie berichtet. Also wirklich, da wurde an nichts gespart. Die Springer-Zeitungen und Online-Medien selbstverständlich auch. Also Sarah Wagenknecht hat überall ein Interview bekommen und einen Platz bekommen, wo sie das wahrscheinlich wollte. Einfach auch, weil die Anfragen und das Interesse vom Journalismus da war. Und deshalb sollte es daran nicht liegen und wir können deshalb umso gespannter sein, wie das Ganze jetzt ausgehen wird in Richtung Bundestagswahl, die ja dann auch irgendwann mal wieder im nächsten Jahr Thema sein dürfte. Abschließend möchte ich nochmal eine Empfehlung für die ARD-Doku, das ist eine NDR-Produktion, geben. Die haben nämlich Sarah Wagenknecht und die Linken beim Zerfallbruch begleitet. Der Name dieser sehr sehenswerten Dokumentation heißt Der Bruch, Sarah Wagenknecht und die Linke, eine ARD-Story zu finden in der ARD-Mediathek. Das Ganze geht 45 Minuten.
Und ich würde sagen, bevor wir uns jetzt rauskehren, das ist eine sehr lange Folge geworden, wir hatten aber auch meines Erachtens nach sehr wichtige Themen, aber auch sehr angespannte Themen und traurige Themen und auffühlende Themen, finde ich, sollten wir noch mal reden über jemanden, über den wir eigentlich viel zu oft privat reden. Ich würde schätzen, ein Drittel der Dinge, die wir uns auf Twitter und Instagram hin und her schicken, haben irgendwas mit diesem langhaarigen Mann zu tun, der jetzt in Lüneburg an der Leuphana seine Honorarprofessur niedergelegen hat.
Nick, was meinst du?
Es geht um Richard David Precht, Deutschlands bekanntesten Germanisten. Ich will das hier einmal sagen, weil ich finde, die Geisteswissenschaften kriegen schon, ja, also die Philosophie kriegt schon genug ihr Fett weg. Ich finde, das kann man jetzt mal auf die anderen Geisteswissenschaften auch ausweiten. Also der Mann ist Germanist und ist jetzt an der Leuphana rausgeflogen, beziehungsweise hat sein Amt niedergelegt. Max, warum ist das passiert?
Ja, Richard David Precht hat einen Podcast mit seinem Freund Markus Lanz. Der dürfte euch allen ja ein Begriff sein. Das ist einer der bekanntesten Talkshow-Moderatoren, beziehungsweise generell Moderatoren, die wir in Deutschland haben. Beide werden vom ZDF supported insoweit, dass das ZDF ihnen mit persönlichen Formaten eine Plattform bietet. Markus Lanz hat bekanntermaßen seine Sendung Markus Lanz, eine Late-Night-Talkshow, in der Richard David Precht auch schon häufiger zu Gast war. Richard David Precht hat aber auch noch ein eigenes Interviewformat im ZDF und beide haben eben auch noch gemeinsam den Podcast Lanz und Precht, der auch vom ZDF beauftragt wird, diese Produktion. In der am Freitag, dem 13.10. veröffentlichten Podcast-Folge von Lanz und Precht, hatte Precht gesagt, die Religion verbiete streng orthodoxen Juden zu arbeiten. Zitat: Ein paar Sachen wie Diamantenhandel und ein paar Finanzgeschäfte seien davon ausgenommen.
Entschuldigung.
So, das Ganze geht noch weiter. Die Vorlage zu dieser Aussage gab sein Kompagnon Lanz, der von seinen Begegnungen mit Orthodoxen in Israel erzählte. Zitat: Die meisten von ihnen arbeiten nicht, weil sie sich vollumfänglich der Religion widmen. Brechts Reaktion bestätigte er mit Einwürfen wie richtig und genau. Also da hat sich offensichtlich jemand nicht richtig informiert, also Richard David Precht vor allen Dingen, und ich würde jetzt einfach mal sagen, ungewollt antisemitisch geäußert. Ich ja. finde deshalb das Echo, was er abbekommen hat, auch richtig, weil wer in den Wald ruft, der muss auch damit klarkommen, was dann zurückschallt. Ja. So ein altes Sprichwort zu geben. Also wer so auf die Öffentlichkeit drängt und der Öffentlichkeit so sein Wissen aufdrängen möchte, der muss sich nicht wundern, wenn er mal daneben liegt, dass er auch korrigiert wird und das vielleicht ein bisschen härter, was bei ihm ein bisschen härter ausfällt als bei anderen. Wichtig ist auch noch da zu sagen, der Skandal von Precht, eben diese antisemitische Äußerung, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir beide haben, das können wir jetzt hier an der Stelle nochmal leaken, ja sowieso so eine kleine Wette anlaufen, wann Richard David Precht den finalen Tropfen auf den heißen Stein oder auf das Fass gibt, der das Fass dann final zum Überlaufen lässt, weil er schon öfters mal so ein bisschen daneben gelegen hat und kontroverse Meinungen geäußert hat. Also bei Medienschaffenden ist so eine richtige Genervtheit gegenüber des Welterklärers, wie der Stern ihn nennt, Precht zu merken. Das ZDF bietet ihm aber trotzdem immer und wieder eine Plattform. Und der Stern hat ihm das jetzt wirklich vielfach zum Vorwurf gemacht, nennt ihn einen Fernsehphilosophen und es gab wirklich harte Kommentare in bekannten Printblättern und Online-Medien dieses Landes. Also ja, wirklich brutal, was Richard David Precht da abbekommen hat, aber wie gesagt, halt auch vollkommen zu Recht, wer so daneben liegt. Trotz alledem, er hat, das sei auch nochmal gesagt, mit Markus Lanz eine Korrekturfolge aufgenommen, ich möchte es mal so sagen, oder eine kurze Folge, in der
sich Director's erklärt, Cut, wie die SZ gesagt hat.
Genau, in der sich erklärt, in der sich auch entschuldigt, in der sich beide auch erklären und entschuldigen. Und deshalb finde ich es falsch, an der Stelle zu sagen, Richard David Precht, unser allerliebster Welterklärer und Fernsehphilosoph, der ist ein Antisemit. Da kommen wir nämlich wieder auf das zurück, was wir schon in dieser Folge besprochen hatten. Urteilt nicht zu schnell, verteilt nicht irgendwelche Begrifflichkeiten, die in der ganz oberen Schublade liegen, sondern hört den Menschen zu und weist sie darauf hin. Macht das gerne auch härter im Fall von Richard David Precht. Aber bitte, also so große Begriffe wie der Antisemit Precht, das ist mir dann doch ein Schnuff zu viel. Wie siehst du das, Nick?
Ja, also ich gehe da mit. Ich finde jetzt auch die Reaktion, seine Profession niederzulegen, ein bisschen radikal. Die Dinge kann mal passieren. Auch ein Richard David Precht ist mal uninformiert. Das mag die Weltansicht des einen oder anderen jetzt vielleicht zerstören, aber auch dieser Mann kann mal falsch liegen und kann mal mit gefährlichem Halbwissen um sich schmeißen. Mehr kann ich eigentlich dazu gar nicht sagen, außer dass ich ja diese Person einfach ein bisschen lächerlich finde. Es ist jetzt eine sehr lange Folge geworden. Ich würde sagen, Max, die Zuhörenden können aber beruhigt sein. Also du trägst noch keine glänzenden Stiefeletten. Ich gehe zum Glück morgen zum Friseur und lass mir meine Haare wieder ein bisschen kürzer schneiden. Und zu enge dunkelblaue Hemden haben wir auch noch nicht an und haben uns auch noch nicht vor einer Backsteinmauer abfotografieren lassen. Wir sind noch etwas davon entfernt. Sollte irgendwann eins dieser Symptome auf uns zutreffen, bitten wir euch inständig, uns darauf hinzuweisen und uns einer Intervention zu unterziehen. Ich würde sagen, damit kehren wir uns jetzt raus. Ich grüße von Dublin nach Berlin. Ja, und würde sagen, Max, es hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank. Bleibt ehrlich, Berlin.
Oh, sag mal, du bist ja zackig. Ich möchte, so schnell wollte ich noch nicht sein, ich möchte wirklich noch mal zwei konkrete Leseempfehlungen aus dem Stern rausgeben. Fand ich wirklich sehr lustig auch, weil du das gerade so humorvoll aufgebaut hast. Also es gibt einen sehr lesenswerten Meinungsbeitrag im Stern, in dem konkret sogenannte Männer mit Podcast thematisiert werden und der heißt wirklich, haltet bitte die Klappe. Ich fand es wirklich witzig. Ich muss mir da auch an die eigene Nase fassen. Da habe mir dann echt gedacht, vielleicht machen wir hier und da auch was falsch. Trotz alledem große Empfehlung für den Rant gegen sogenannte Männer-Laber-Podcasts. Ja, lest euch das mal durch. Und dann natürlich auch nochmal ein weiterer Meinungsbeitrag, auch aus dem Stern. Prechts Entschuldigung ist vor allem eins. Weinerlich. Damit können wir uns rauskehren. Auch von mir ein Bleibt ehrlich Berlin von Berlin bis nach Dublin. Yeah!
Macht's gut.